SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler. Die Osterferien sind vorbei, aber wegen des Coronavirus ist an Deutschlands Schulen trotzdem weiterhin nichts normal. Unterrichten auf Distanz ist seit Mitte März fast über Nacht zum großen Experimentierfeld geworden und zu einem Kraftakt, den Schulleitungen und Pädagoginnen außerhalb aller Routinen mit unterschiedlichster Vorbildung und auch Ausstattung für digitalen Unterricht gestalten müssen. Volker Ahrens ist Schulleiter der Hartschule, einer Gemeinschaftsschule mit 446 SchülerInnen und 49 LehrerInnen im badischen Dormersheim. Die Schule ist in diesem Jahr als eine von 15 Schulen für den Deutschen Schulpreis nominiert, insbesondere für ihren Ansatz, das Lernen konsequent von den Bedürfnissen der Schüler und Schülerinnen auszudenken. Willkommen, Herr Ahrens.
Herzlich willkommen.
Tag 2 nach den Osterferien und die Schulen sind weiter leer. In ihrer wären, wie ich gesagt habe, an so einem Dienstag eigentlich so um die 450 Schüler und 50 Lehrkräfte zugange und Leute, die da mitarbeiten. Wer war außer Ihnen heute tatsächlich da?
Konrektorin Frau Kordas war da, ich war da, die Sekretärin hat mittlerweile wieder Präsenzpflicht und ein paar Handwerker sind noch da. Ab und zu kommen mal ein paar Schüler, die was drucken, weil da am Eingang eine Druckstation aufgebaut ist, damit sie Papier kriegen.
Und wie sah dann Ihr Arbeitspensum aus oder was mussten Sie tun?
Heute Morgen, in der Regel beginne ich damit, wenn die School at Home läuft, alles am Laufen zu halten. Da gibt's Kinder, die haben einen Messenger-Dienst, Threema Work, der ist auf dem Handy installiert. Und wenn die ihr Handy verlieren oder ein neues kriegen oder so, dann sind die wieder rausgeflogen aus den Sitzungen. Dann muss ich das wieder reinbringen oder wenn es bei GoToMeeting irgendwelche Probleme gibt. Also ich bin so ein Administrator aus der Ferne für die School at Home.
Als Schulleiter machen Sie solche Sachen?
Ja, genau.
Und wie geht's Ihnen ohne Schüler? Also sind Sie auf Entzug so ein bisschen?
Ja, es ist lausig. Es ist lausig. Es ist erstaunlicherweise viel zu tun, um diesen Betrieb tatsächlich zu steuern. Und wir haben natürlich ganz besondere Situationen mit Kindern, die wir vielleicht nicht so ganz gut erreichen, wo man ein bisschen nachhören muss, ein bisschen nachgucken muss, viel rumtelefonieren muss. Dann kommen natürlich ständig jetzt neue Corona-Inputs aus dem Kultusministerium oder aus anderen Gremien. Dann geht es um diese Wiedereröffnungsstrategien, was da zu tun ist. Da muss man ein bisschen Materialwirtschaft machen, Desinfektion, Seife und so weiter und so weiter. Also da gibt es ganz viel eigentlich jetzt zu tun. Aber es ist ein komplettes Außer-Corona-Programm. Das ist kein normaler Schulbetrieb.
SWR 2 Tandem. Heute mit Volker Ahrens. Er ist Schulleiter der Hartschule, einer Gemeinschaftsschule in Dürmersheim bei Karlsruhe. Wie haben Sie denn angefangen, auf diese Corona-Krise einzugehen? Was waren da so die ersten grundsätzlichen Schritte?
Die Situation war nicht so ganz klar, wo es hinlaufen würde. Und am Freitag war ja dann diese Pressekonferenz der Landesregierung, die verkündet hat, dass am Dienstag letztlich zugemacht wird. Und wir haben einen Tag vorher, donnerstags, eigentlich eine Entscheidung getroffen und haben gesagt, wir gehen davon aus, dass es zugeht.
Wir sind jetzt 3 Wochen vor den Osterferien.
Wir sind jetzt 3 Wochen vor den Osterferien, genau. Und dann war die Frage, was braucht es jetzt, damit School at Home funktionieren kann? Also wir gingen erstmal davon aus, dass wir gar nichts verändern an unserem eigentlichen Schulbetrieb, sondern dass der jetzt einfach nur zu Hause stattfindet. Und wir benutzen in der Schule ein Lernmanagementsystem, das heißt Learnscape. Und in Learnscape sind alle Aufgaben, die Schüler machen sollen, sind dort hinterlegt. Und Learnscape ist ein Prozesssteuerungssoftware für Gemeinschaftsschulen, die dem Schüler eigentlich immer den nächsten für ihn möglichen Schritt automatisch zuspielt, auch in seinem Niveau, sodass der Unterricht eigentlich bereits bei den Kindern ist, wenn die zu Hause sind. Die Frage war, was wir jetzt, wie wir die Last Mile jetzt lösen, wie denn der Lernbegleiter jetzt ins Kinderzimmer kommt. Das war eigentlich die Aufgabe, die wir noch zu lösen hatten, ad hoc. Und dann war für uns relativ schnell klar, wir wollen die Kinder sehen. Das bedeutet, wir brauchen eine Videoschalte. Da benutzen wir ein GoToMeeting. Und wir haben dann nach einem Messenger-Dienst geguckt, mit dem wir individuelle Kommunikation machen können, die auch dann datenschutzkonform funktioniert. Und da haben wir ein Produkt, das heißt Threema Work.
Und das heißt, die Lehrer stehen tatsächlich im Videokontakt mit jedem einzelnen Schüler?
Genau, es geht so los. Morgens um 8:30 sind alle Schüler der Klasse in der Schalte und begrüßen sich da. Und da sitzen dann welche, die haben zum Teil in der 5. Klasse noch einen Schlafi an mit Kaberschnute und so. Das ist auch sehr süß. Und dann wird erstmal besprochen, wie es gestern noch so gelaufen ist, was alles passiert ist, was heute alles passieren soll, was die einzelnen Leute noch an Programmen vielleicht haben. Dann gibt es verschiedene Challenges, so kleine Wettbewerbe, wo die Kinder noch Rückmeldungen geben und untereinander auch dann sich ein bisschen austauschen. Dann guckt man ein bisschen aufs Tagesprogramm, was laufen soll an diesem Tag. Und dann fangen die Kinder an mit ihren Lernjobs, nennen wir das, die Learnscape ihnen zuspielt. Gehen dann auch wieder raus aus der Videoschalte, aber der Konferenzraum bleibt einfach den ganzen Morgen offen, von 8:30 bis im Prinzip 1. Und mehrere Lernbegleiter sind da auch drin. Und die Kinder kommen dann immer wieder rein in die Schalte, wenn sie Fragen haben, wenn sie was wissen wollen, sodass der Lehrer im Prinzip, wie in der Schule halt auch, wenn ich den haben will, wenn ich den brauche, dann gehe ich da einfach hin. Und in dem Fall gehe ich jetzt halt nicht physisch hin, sondern mache halt meine Videokonferenz wieder auf und bin dann drin und kann dann mit dem Lehrer einfach reden.
Und machen das alle? Also können sich die Eltern in aller Regel da ausklinken?
Ja, die klinken sich da schon aus. Die Kinder in der Gemeinschaftsschule sind gewohnt, sehr, sehr selbstständig zu arbeiten. Also weil der Arbeitsmodus im Prinzip jetzt erstmal auch der gleiche ist wie in der Schule. Wir haben auch in der Schule keinen Lehrer, der jetzt vor der Tafel steht und die ganze Zeit redet, sondern die Kinder arbeiten asynchron in unterschiedlicher Geschwindigkeit, sodass die an ihren Jobs einfach arbeiten. Und wenn die jetzt einen Input brauchen oder wenn die eine Hilfestellung brauchen oder so, dann gucken die erstmal im Feld, wer das kann. Und da ist oft der Schüler nebendran. Jetzt haben die ein Threema Work, ein Messenger Service. Da können die auch untereinander in der Schülerschaft viel klären. Oder sie können den Lehrer auch direkt anschreiben. Oder sie können, wenn sie sprechen wollen, einen Webanruf machen oder in die Videoschalte gehen. Also es gibt jetzt wieder ganz viele Möglichkeiten, wie die sich helfen können. Wichtig ist jetzt, wenn die einen Job fertig haben, so ein Aufgabenpaket fertig haben, sind oft so 40, 50 Minuten Pakete, dann fotografieren die Ergebnisse ab und schicken es per Messenger an den Lernbegleiter. Und wenn es sehr, sehr gut gemacht ist, gibt es einfach Daumen hoch und dann wird es aus dem System in Learnscape einfach ausgebucht. Und wenn es mehr Input braucht vom Lernbegleiter, dann schreibt er vielleicht einen Text zurück. Und wenn es noch mehr braucht, dann ruft er dann an. Und so sind da alle sehr persönlich betreut. Die planen auf freitags immer schon jetzt, was sie nächste Woche alles tun, sodass für jeden Schüler eigentlich am Freitagnachmittag eigentlich feststeht, was das Arbeitsprogramm für nächste Woche ist. Und das wird dann einfach sehr konsequent abgearbeitet, sodass die School at School sich von der School at Home gar nicht so toll unterscheidet.
Das heißt, Sie mussten am Anfang auch gar nicht entscheiden, ob Sie jetzt so das Angebot, diese Lernplattform Moodle vom Land Baden-Württemberg, ob Sie die nehmen oder nicht, sondern Sie hatten schon Ihr eigenes Ding.
Genau, Learnscape ist ein bisschen mehr als ein Moodle macht. Also das, zunächst mal ist es natürlich auch eine Materialbasis, wo Lernmaterialien bereitgestellt werden. Aber ein Moodle selber ist ja, wenn man nur Material da reinschiebt, was die Schüler sich rausholen können, erstmal auch nichts anderes als eine Cloud, also erstmal nichts anderes als eine Dropbox. Die Frage ist dann, wenn man Moodle verwendet, hat man da Kurse eingerichtet? Sind die Schüler gewohnt, über sowas zu kommunizieren? Und das ist bei uns natürlich der Fall. Die Kinder arbeiten alle mit dem Lernmanagementsystem Learnscape und können auch damit umgehen, sodass die das technische Know-how und das, auch die Alltagskompetenz da einfach darauf lernen, Lernprozesse damit zu organisieren, das können die bereits. Das müssen die nicht ad hoc jetzt in so einer Krisensituation lernen.
Aber die Erfahrung ist ja schon, dass nicht immer alle gleich weit sind oder gleich gut damit klarkommen. Was machen Sie mit denen, die vielleicht ausscheren?
Genau, das System heißt individuelle Lernbegleitung und das ist in der Schule genauso. Da ist fundamental erstmal gar kein Unterschied. Es gibt auch in der Schule Kinder, die gut mit dem Setting zurechtkommen und andere, die nicht so gut mit dem Setting zurechtkommen. Wobei das die Frage dann ist, was meint man denn eigentlich damit? Also es gibt Mega-Performer, die einfach unglaublich viel arbeiten, unglaublich schnell sind und tolle Ergebnisse rauskriegen. Und dann gibt es vielleicht auf der anderen Seite des Spektrums auch andere Performer, die kriegen da nicht so viel raus. Aber die Frage ist ja immer, was ist jetzt der Grund dafür? Und da kann es jetzt zum Beispiel sein, dass wenn jemand mit Lerndisposition gerade Schwierigkeiten hat, also nicht so gut ins Lernen kommt, vielleicht weil auch ein bisschen Sturm im Schädel ist gerade, dann geht das Lernen nicht so gut. Und das kriegst du jetzt zu Hause wieder. Also es ist die Vorstellung, dass es oft Lernen deswegen nicht gelingt, weil man vielleicht eine Frage hat, die jetzt nicht beantwortet werden kann. Das gibt's auch, aber das ist für uns eigentlich gar nicht der Hauptfall, sondern der Hauptfall, wenn Lernen nicht gelingt, ist eher, dass die Lerndisposition irgendwie auch fehlt. Und deswegen ist es jetzt gerade so wichtig, dass man die Lernprozesse in der School at Home auch nachhält. Also dass es einfach nicht ausreicht, jetzt irgendwie PDFs in die Familien zu kippen, sondern man muss wirklich gucken, was Kinder damit jetzt machen.
Haben Sie da das Gefühl, die Chancengleichheit ist da weiterhin gewahrt? Das ist ja ein Argument derjenigen, die jetzt auf eine schnelle Wiederöffnung der Schulen drängen, weil sie sagen, benachteiligte Kinder, vielleicht aus bildungsfernen oder problematischen Elternhäusern, die werden jetzt noch stärker abgehängt. Und Sie haben ja eine sehr diverse Schülerklientel, gerade als Gemeinschaftsschule.
Das ist ein Problem, das muss man unbedingt gut im Auge behalten. Und die Sorge ist absolut berechtigt, dass das passiert. Und jetzt hängt es einfach ganz entscheidend davon ab, wie die Systeme, wie die Schulen reagieren und auch die Systeme insgesamt in die Schulen eingebettet sind. Da gibt es ja auch ganz viele Hilfssysteme, allgemeiner sozialer Dienst, Schulbegleitung. Wir haben 11 Kinder an der Hartschule mit Schulbegleitung und so. Und da muss man jetzt drauf gucken, dass die alle in Brot und Arbeit bleiben. Und man muss auch nachhalten, wenn Kinder aus der Schalte verschwinden, wenn die morgens nicht drin sind, wenn die nicht da sind, wenn die 2 Tage lang nicht antworten auf irgendwas. Und da haben wir unsere Schulsozialarbeiter, die dann einfach beschäftigt sind mit Nachhalten. Also die Lehrer melden sich dann kurz beim Schulsozialarbeiter, sagt, du hör mal, so und so ist nicht aufgetaucht, kann ich nicht erreichen, antwortet mir nicht. Und dann sagt der Schulsozialarbeiter, Schulsozialarbeiterin, okay, ich hänge mich da mal rein, guck mal, was los ist. Also wir verlieren im Moment, würde ich sagen, niemanden.
Und wie ist es ansonsten? Sie haben vorher gesagt, also es soll zu den Kindern nach Hause kommen, dieses System. Wie sehr fehlt denn trotzdem einfach die physische Präsenz und dieser direkte Kontakt zwischen Lehrkräften und Schülern und Schülerinnen? Und auch von den Kindern und Jugendlichen untereinander, das ist ja schon ein wesentlicher Faktor.
Ja, es fehlt uns, das ist völlig klar, aber es fehlt uns auf eine ganz spezifische Weise. Wenn Lernprozesse vorher getragen waren von starken Beziehungen, dann ist es erstaunlich, dass diese Beziehungen auch diese Videoschalte irgendwie aushalten.
Haben Sie ein Beispiel, das Sie jetzt vor dem geistigen Auge haben? Sie kennen Ihre Leute?
Also üblicherweise ist die Währung, in der Schule abgerechnet wird, ja die Note. Okay, die Noten haben wir nicht, wir haben keine Noten. Das heißt, Lernprozesse sind bei uns nicht getriggert durch Noten, sondern die sind vor allem irgendwie getriggert durch Beziehungen. Also unsere Währung ist Beziehung, über die läuft es. Also ob Kinder in Lernprozessen drin bleiben, ob sie gut andocken bei den Lernbegleitern, ob sie einfach im Fluss bleiben. Das hat was damit zu tun, wie gut Lernbegleiter mit denen in Beziehung stehen. Also haben die Lernbegleiter einfach vorher schon, bevor die Corona-Krise da war, zu den Kindern eine sehr, sehr tiefe und auch tragfähige Beziehung. Und die lässt sich ganz gut eigentlich über Videomeets irgendwie jetzt auch aufrechterhalten. Da ist es schon wichtig, dass man sich sieht, aber das bricht nicht weg, nur weil die physische Begegnung nicht mehr da ist. Es ist nicht mehr ganz so stark, aber es ist trotzdem noch da und es wirkt auch immer noch.
Hier ist SWR 2 Tandem und unser Gast ist heute Volker Arns. Er leitet die Hartschule in Dürmersheim, eine Gemeinschaftsschule, die für den Deutschen Schulpreis 2020 nominiert ist. Und die, wie wir gehört haben, schon sehr früh im Verlauf der Corona-Krise ihr Konzept ins Internet übertragen hat und auf Distanz das jetzt ganz gut funktionieren lässt. Wir werden später noch genauer über den pädagogischen Ansatz reden, Herr Arns. Da ist ja das individuelle Eingehen auf die einzelnen Schüler ein zentraler Punkt. Aber bleibt man vielleicht noch ein bisschen bei Schule und Corona. Wie erleben Sie denn jetzt die Schüler und die Schülerinnen in diesen veränderten Umständen? Entdeckt man da neue Seiten oder auch Potenziale an denen?
Ja, absolut. Erstaunlicherweise verhalten die sich untypisch in dieser Situation. Also es gibt Kinder, die nicht so sehr performant sind in der School at School, normalerweise, die man so ein bisschen immer vor sich hertreibt, immer wieder animiert, aktiviert und so weiter, die jetzt in der School at Home plötzlich richtig feuern. Und dann gibt's andere, die vielleicht auch ja jetzt eine Weile gebraucht haben noch, um da reinzukommen, denen das Distancing ein bisschen Schwierigkeiten macht, denen das Socializing ein bisschen fehlt und so weiter. Gibt's ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Für uns wäre es wichtig, dass die in Kids in Deutsch, Mathe, Englisch etwa 6 solcher Lernjobs pro Woche machen. Das wäre so der Schnitt und dann kommen die ganz gut durch ihr Jahresprogramm eigentlich durch. Und da gibt es jetzt kaum welche, die weniger machen. Aber es gibt natürlich welche, die bis zu 14 Jobs pro Woche jetzt machen, was die Lernbegleiter gerade ziemlich ins Schwitzen bringt. Also es gibt sehr viele Eltern.
Also die ziehen davon.
Ja, ja, klar. Es gibt sehr viele Eltern, die zurückgemeldet haben. Wir haben eine Umfrage gemacht nach 2 Wochen, die sagen, mein Kind arbeitet viel mehr, als wenn sie in die Schule geht.
Haben Sie eine Idee, woran das liegt?
Also die sind erstmal natürlich gefangen von dem Reiz dieser Situation. Das hat ja einen gewissen Reiz, in die Schalte zu gehen. Das hat hier so ein bisschen auch erwachsen zu agieren, im Homeoffice zu sein. Und dann ist es halt auch schwungvoll und die Schüler challengen sich so untereinander auch so ein bisschen. Also die battlen sich auch ein bisschen, wer da jetzt was irgendwie macht. Also so eine positive Leistungskultur ist irgendwie da.
Und Tablet ohne Ende, was sonst immer restriktiert.
Genau, der Vorteil ist jetzt auch, das Internet ist jetzt an. Vielleicht hat die eine oder andere Mama auch nochmal einen Fünfer draufgelegt beim Provider, dass es jetzt schneller wird oder so. Man weiß es nicht. Alle haben ein Handy auch, was funktioniert und sind da irgendwie so ein bisschen digital groß geworden und sind da also im Homeoffice. Und das feiern die auch ein bisschen, das merkt man schon.
Und die es nicht so mögen?
Das Technische mögen schon irgendwie alle. Da kommen, glaube ich, alle ganz gut mit zurecht. Aber es ist immer so die Frage, an wen habe ich angedockt? Ja, und da gibt es ja Kinder auch, die so Tandems bilden in der Schule oder so Triplets irgendwie bilden, die so miteinander auch viele Dinge tun. Und für die ist es manchmal dann schon anspruchsvoll, jetzt zu sagen, okay, jetzt muss ich mich aus eigener Kraft auch da durchtragen, weil ich mich jetzt gerade nicht im Tandempartner nicht da dranhängen kann. Für die ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber das macht ja auch gar nichts, wenn die ein bisschen langsamer jetzt sind in dieser Zeit, weil wir sowieso asynchron sind. Wir haben nach der Corona-Zeit nicht das Problem, dass wir wieder alle Schüler an einem Punkt versammeln müssen, weil unsere Schüler sowieso nicht an einem Punkt sind. Der Lernbetrieb ist ja asynchron und die sind nachher so asynchron wie vorher. Also natürlich auf eine andere Weise, aber es ist immer noch asynchron und das stresst uns nicht.
Und stellen Sie Ängste fest, also vor, dass man mit dem Stoff nicht mitkommt oder ist das jetzt zu standardschulisch gefragt oder dass Prüfungen anstehen und irgendwie, das verschwimmt ja alles gerade so ein bisschen.
Ja, Dadurch, dass Lernprozesse sehr transparent gehalten sind, da gibt es Lerntagebücher, da steht genau drin, wer da wann was macht, kann man ganz gut eigentlich ein Gefühl dafür kriegen, ob es rauf oder runter geht. Also als Mathematiker würde man sagen, das ist die erste Ableitung. Also nimmt die Performance zu oder geht es zurück oder so. Und wenn es erstmal so bleibt, wie es ist, dann sind erstmal auch Leute zufrieden, weil sie sagen, ja, das läuft. Und da, wo es dann ein bisschen runter geht, sind ja auch immer wieder Lernbegleiter da in den Schalten, die dann nochmal fragen, hey, guck mal, 6 Jobs waren die Woche, wie viel hast du hingekriegt? Da waren jetzt 3, was war denn los? An was hing es denn und so? Dann meldet sich auch mal eine Mama wieder zwischendurch und da ist man einfach im Dialog. Und dann geht es darum, diese Zeit gut miteinander durchzustehen. Und die Kinder haben ja auch noch ganz andere Themen. Die müssen ja Corona und irgendwie Distancing und so, das müssen die auch erstmal noch bewältigen. Und dann muss man nicht in jeder Sekunde die Schule nach ganz vorne stellen, sondern eigentlich geht es darum, gerade so zu begleiten, dass diese Lernprozesse gut weitergehen, nicht abreißen, aber es ist nicht jetzt unbedingt notwendig, dass da jeder noch eine Schippe drauflegt.
Sind Sie Mathelehrer gewesen? Oder sind Sie?
Ich habe Mathe mal studiert, ja, genau.
Wegen der Ableitung. Der Sprecher des Schülernetzwerks im Verein für Gemeinschaftsschulen verlangt, habe ich heute in der Zeitung gelesen, einen kompletten Verzicht auf Abschlussarbeiten. Also die Schüler sollen ihre Abschlusszeugnisse einfach auf der Basis der bisherigen Noten bekommen. Das gibt es auch in anderen Ländern so. Welche Diskussionen führen Sie dazu gerade?
Ja, eigentlich ähnliche. Der Raphael Fröhlich hat es gesagt. Ich habe auch mit ihm das natürlich diskutiert. Ich kenne ihn auch ganz gut. Der hat nicht ganz Unrecht. Ein Problem, was er jetzt anspricht, ist so, wir gehen alle davon aus, dass wir die Prüfungen so ganz dringend brauchen. Wenn man das so ernsthaft mal jetzt mal hinterfragt, welcher Schüler die eigentlich so ganz dringend braucht und welche Möglichkeiten die Schulen jetzt hätten, auch ganz andere Formate jetzt zu finden oder so, da würde einem schon auch ganz vieles einfallen. Aber die Entscheidung der KMK ist jetzt nun mal so gefallen. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt clever wäre, wenn Baden-Württemberg da einen Sonderweg machen würde. Aber dass jemand wie der Sprecher des Schülernetzwerks im Verein für Gemeinschaftsschulen Baden-Württemberg diese Entscheidung grundsätzlich hinterfragt, ich denke, das ist schon okay.
Aber Sie denken, man braucht eine reguläre Prüfung, damit die auch was wert ist?
Also ich glaube nicht, dass wir sie brauchen. Also wir können sie, speziell jetzt die Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg, können es ja ganz stark hinterlegen mit Skills, die außerhalb auch noch da sind. Also dass eine Schule valide Noten machen kann. Diese Frage ist ja in den letzten 10 Jahren immer mal wieder gestellt worden, ob das so ist. Und der Trend bei den Abnehmern, also sei es jetzt weiterführende Schulen oder sei es Ausbildung, der Trend ist ja schon auch, sich nicht mehr allzu sehr auf die schulischen Zeugnisse jetzt zu verlassen. Das ist ja schon ein Megatrend auch, der da ist. Und jetzt gerade vor diesem Hintergrund, dass es diesen Megatrend ja auch gibt, dann zu sagen, jetzt legen wir aber ganz großen Wert nochmal auf das Prüfungsformat, um dann nochmal ein Zeugnis zu validieren. Was diese Validierung so gesamtgesellschaftlich bereits auch so, die erodiert ja schon längst oder so. Das kann man sich tatsächlich fragen, wie sinnvoll man das findet. Aber das ist jetzt nicht so meins. Ich bin eher dann der Praktiker, der dann akzeptiert, ich bin Landesbeamter und da gibt es jetzt einfach eine Ansage, so und so machen wir das. Und dann ist für mich eher der Weg umzusetzen, wie man es gut machen kann, dass es für die Menschen dann gut wird.
Hier ist SWR 2 Tandem und unser Gast ist heute Volker Ahns, Schulleiter einer Gemeinschaftsschule, wie es sie in Baden-Württemberg seit 2012 gibt. Inzwischen sind es einige hundert solcher Schulen im Land, an denen immer die Klassen 5 bis 10, manchmal auch 1 bis 4 oder 11 bis 13 unterrichtet werden. Es sollen heterogene Lerngruppen gebildet werden, also ganz unterschiedlich starke Schüler gemeinsam lernen. Wir hatten dieses Stichwort asynchron schon mehrmals. Versetzt werden am Jahresende alle. Das sind so ein paar Aspekte, sicher jetzt sehr verkürzt und äußerlich. Wie ist es bei Ihnen, Herr Ahns, an der Hartschule in Durmersheim? Sie haben Grundschulklassen und Sekundärstufe 1, also bis zur 10. Was sind bei Ihnen, wenn man das so sagen kann, die wichtigsten Unterschiede zu den normalen Grundschulen und Gymnasien?
Wir haben in Baden-Württemberg ein dreigliedriges, vielleicht mittlerweile auch ein sechsgliedriges Schulsystem. Ich weiß gar nicht so ganz genau. Und die Grundidee von diesem gegliederten Schulwesen war ja, dass man nach der 4. Klasse entscheidet, wer da wo am besten wohl hinpasst. Die OECD oder die anderen Länder oder auch viele andere Bundesländer, deutsche Bundesländer, haben irgendwann überlegt, dass es vielleicht nicht so klug ist, das zu machen. Und haben gedacht, naja, vielleicht braucht es sowas wie eine Schule für alle. Und jetzt braucht es aber, wenn man eine Schule für alle macht und jetzt an Hochbegabte gleichermaßen denkt wie an Inklusionskinder, dann kann man natürlich nicht nur sagen, hurra, Heterogenität, sondern man muss auch sagen, wie würde denn ein grundständiges Schulmodell aussehen, bei dem man sagt, das ist ein Modell, was ein stabiles Arbeitspferd ist, mit dem man mit Heterogenität gut umgehen kann, konstruktiv umgehen kann. Das ist die große Frage. Also, und das darf man sich jetzt nicht schönreden, das ist sehr anspruchsvoll. Und dann kommt man relativ schnell zu dem Punkt, der vom Lehrer von der Tafel aus gesteuerte Unterricht kann es nicht leisten, weil der systematisch, wenn die Heterogenität groß genug ist, immer an genügend Leuten auch vorbeilaufen wird. Zum Beispiel, weil die den letzten Schritt gerade noch nicht vollzogen haben oder weil die gerade beim Übernächsten sind oder weil sie es gerade sprachlich auch gar nicht umsetzen können, weil sie zum Beispiel einen Migrationshintergrund haben, etc. etc. Und was bedeutet jetzt, wenn der Unterricht nicht formal erstmal durch den Lehrer instruiert wird? Dann heißt es, der muss durch eine Materialwelt instruiert werden. Und da liegt einer der wesentlichen Unterschiede. Wir haben drei Niveaus. Das ist Schulgesetz Baden-Württemberg für Gemeinschaftsschulen. So ist auch der Bildungsplan formuliert in drei Niveaus. Grundlegendes, mittleres und erweitertes Niveau. Und wir haben jetzt große Tabellen gebaut. Die nennen wir Kompetenzraster. Da ist der Bildungsplan drin. Und in einem so einem Tabellenfeld, zum Beispiel Mathematik, also im Kompetenzbereich Zahl, gibt es jetzt ein Feld und da ist jetzt alles drin, was zu tun hat mit dem Zehnersystem. Fünf Fünftklässler, der jetzt neu ankommt. Und dann gibt es eben ein grundlegendes Niveau und ein mittleres Niveau und ein erweitertes Niveau. Und die Niveaus, die beschäftigen sich immer mit derselben Kompetenz, also es geht immer ums Zehnersystem, aber mit unterschiedlichen Durchdringungstiefen, sodass die Aufgabenformate unterschiedlich schwer sind. Und dadurch können wir den Kindern natürlich passgenaue Angebote machen und einfach gucken, du kannst den Lernweg schon gehen, du kannst mit den Schwierigkeiten schon umgehen, dann kriegst du ein M-Niveau in Mathematik, vielleicht in Deutsch ein E-Niveau, vielleicht in Englisch ein grundlegendes Niveau und schreiben dann, wenn die Kinder jetzt meinetwegen vier oder fünf solcher Lernpakete bewältigt haben in einem so einem Kompetenzfeld, dann sagen die, ich kann. Also das ist jetzt diese Kompetenzformulierung. Und dann machen die eine Kompetenzprüfung, wir nennen das Kompetenzcheck. Und wenn die Kids den Kompetenzcheck bestehen, dann gehen die weiter in das nächste Lernfeld.
Das sind jetzt die Ziele und die Niveaus. Wie sieht denn dann der Unterricht konkret aus?
Jetzt gibt es ganz unterschiedliche Kinder. Es gibt welche, die sind irrsinnig selbstständig und werden den Teufel tun, den Lehrer irgendwas fragen. Die wollen keinen Input haben. Die sehen den Zettel, den Lernjob, wie wir ihn nennen. Da ist ein Input auch drauf. Also da ist eine Erklärung natürlich auch drauf. Da werden auch zum Teil Videos referenziert und alles. Und die sagen, so, und ich kann das alleine. Und dann gibt's die anderen, die sagen, ah, ich probiere das mal, dann gehe ich zum Lernbegleiter, wenn ich eine Frage habe. Dann gibt's andere, die klären das erstmal im Feld und dann gibt's aber auch welche, mit denen der Lernbegleiter vereinbart hat, wenn du einen Job gedruckt hast, kommst du damit zu mir, weil du, das verhandeln wir beide ganz direkt miteinander. Und da bekommt jetzt auch wieder jeder das, was er gerne, was er einfach braucht. Das ist so das Prinzip in den Kernfächern, Deutsch, Mathe, Englisch, Franz. In den Nebenfächern ist es ein bisschen anders. Da fahren wir den Betrieb über sogenannte Projekte, Modulprojekte. Muss man sich so vorstellen, ein Projekt, zum Beispiel Atmung und Blutkreislauf, das hat sechs solcher Bausteine und das wird dann zentral für alle eingeführt. Da gibt es eine richtige Inputstunde, auch dass alle gut in das Thema reinkommen. Und dann arbeiten die innerhalb dieses Themas wieder an ihren einzelnen Bausteinen in Gruppenarbeit. Und nach sechs Wochen wird das Thema dann auch gemeinsam abgeschlossen. Das heißt, in diesen Nebenfächern, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Erdkunde, nennen wir Gesellschaftswissenschaften, GEWI, Naturwissenschaften, NAVI. Dort ist es eher ein synchronisierter Unterrichtsbetrieb, wo Kinder schon zur gleichen Zeit auch gleich das Gleiche tun. Stellen Sie sich vor, in Chemie, wenn man die Salzsäureflasche dann ins Klassenzimmer trägt, kann man die dann nicht unbedingt rumstehen lassen. Aber in den Kernfächern Deutsch, Mathe, Englisch, Franz, da ist asynchroner Betrieb. Und dementsprechend ist die Lehrerrolle dann auch eine andere. Wichtig ist jetzt vielleicht, wir lehren erstmal auch gar nicht, sondern wir machen gute Lernangebote, gute Lernsettings und versuchen die Schüler zu catchen, dass sie auf diese Settings einsteigen und begleiten sie dann im Umgang damit. Im Ernstfall heißt es eben auch, weil Nichtversetzung so, wir begleiten die Kinder auch da noch, wenn sie gerade nicht gut lernen. Also das ist ja gerade der Witz, wenn es mal nicht funktioniert, dranbleiben. Und wenn wir den Fünfern, die jetzt neu kommen, sitzen die Eltern voller Erwartungen da und dann, ja, was versprechen Sie uns jetzt, Herr Arndt? Und dann heißt es versprechen, Leute, was auch immer passiert, wir werden bei Ihrem Kind bleiben.
Und wenn dieses Kind gerade aus einer strengen Schule kommt und dann jetzt erstmal drei Monate keine Lust hat, weil es diese neue Freiheit so genießt, was machen Sie mit dem dann?
Ja, die drei Monate sind schon eine extreme Zahl. Das ist in aller Regel auch nicht der Fall. Aber Tatsache ist es so, wenn jemand gelernt hat, unter Druck zu lernen, dann hat er eben nicht gelernt, aus eigener Motivation und aus eigener Kraft heraus zu lernen. Und wir alle, die in einem traditionellen Schulsystem sozialisiert sind, wir haben ja mit Noten gelernt. Und auch, also wir lernen ja ganz oft für die Note, weil damit auch Hoffnungen an die Zukunft gekoppelt werden. Wenn du aber ein System ganz anders konditionierst, zum Beispiel auf Beziehung, auf Selbstwirksamkeit und so weiter, das sind psychologisch ganz andere Mechanismen, die da spielen, dann verhalten sich Schüler auch ganz anders in solchen Systemen, weil sie halt darauf hingeleitet werden auch. Und wir warten im Prinzip oder wir arbeiten mit dem Kind auf den Punkt hin, wo ein Kind erkennt, ich könnte es ja machen, weil ich selber das will.
Und der kommt tatsächlich verlässlich?
Der kommt. Und wenn die Nuss geknackt ist, dann ist im Prinzip eigentlich die Tür auf für lebenslanges Lernen. Und das ist die große Herausforderung.
Und diese individuelle Betreuung, ich meine, der Lehrer an der Tafel, den Sie vorher skizziert haben, der dann auch an manchen vorbei unterrichtet, der macht es ja nicht so zum Teil, weil er so doof ist, sondern weil er nicht Zeit hat, sich um jeden Einzelnen zu kümmern. Das heißt, wie schaffen Sie das, ohne dass Sie fünfmal so viele Leute brauchen?
Also ganz wichtig ist, dass man alles, was an Redundanzen da ist, erstmal nutzt. Also wenn jetzt vier Lehrer in der Stufe parallel Mathematikunterricht machen und jeder plant eine Stunde zur Einführung der Bruchrechnung, dann ist es dreimal verschwendete Zeit. Lehrer sagen ganz oft, man kann den Unterricht von der Klasse A nicht in die Klasse B geben, weil er dort nicht funktioniert bei anderen Kindern. Das haben wir anders gemacht, sondern wir haben einfach die Kontextbedingungen von Unterricht analysiert, die Kontextbedingungen von Schule und haben jetzt in unseren Fachteams, Mathe, Deutsch, Englisch, das sind Fachteams, die besten Mathematikdidaktiker bauen den Matheunterricht. Und die haben die Kontexte von Unterricht einfach gut im Griff und haben jetzt eine Lernlandschaft, also solche Jobs gebaut für G- und M- und E-Niveau. Und die landen in Learnscape, in dieser Lerncloud. Von da aus werden sie den Schülern zugespielt. Das heißt, wir erfinden nicht permanent immer wieder an 10 Stellen denselben Unterricht. Und dadurch schöpfen wir sehr viel Zeit frei. Also wenn ich jetzt Mathematiklehrer bin, in der Stufe 5 zum Beispiel, aber gar nicht Mitglied des Fachteams Mathe bin, dann habe ich einen Mathematikunterricht, den ich gar nicht selbst gebaut habe, den ich jetzt verwende. Und das ist der Punkt. So entsteht natürlich Zeit. Das heißt, wir gucken, dass wir keine Zeit vernichten. Also eher so ein Lean-Konzept, keine Verschwendung von Energie, sondern die Sachen einmal so gut bauen und dann digital für alle verfügbar hinterlegen. Und mit der Zeitersparnis, die man jetzt hat, kann man sagen, jetzt investiere ich meine Energie individuell in einzelne Kinder.
Und das muss ich als Lehrer aber natürlich auch können. Also es gab ja vor gut 10 Jahren diese Hattie-Studie von dem neuseeländischen Bildungsforscher, der zu dem Ergebnis kam, dass diese ganzen Lernmodelle und Schulkonzepte gar nicht so wichtig seien, sondern ein Faktor gibt vor allem den Ausschlag, nämlich der Lehrer oder die Lehrerin.
Ja, Vorsicht, da muss man ein bisschen gucken. Hattie sagt nicht, das ist vielleicht ein Übersetzungsproblem, Hattie sagt nicht, Teacher matters. Also auf den Lehrer kommt es an. Das war ja die deutsche Übersetzung dafür. Also dieser globale, universelle, tolle Redner vor der Tafel, der alle mit seinem Vortrag beeindruckt. So war das nicht gemeint, sondern Hattie hat gesagt, what teachers do matters. Und das ist was ganz anderes. Es kommt sehr wohl auf den Lehrer an. Und Lernprozesse, die nicht instruktiv sind, also die, wo es wenig direkte Instruktionen gibt, die sind nicht so wirksam. Also diese ganze Freiarbeitsgeschichten oder sowas, die sind in der Hattie-Studie, fallen die ein bisschen durch. Hattie hat aber mit keinem Wort gesagt, natürlich, wo Instruktion herkommt. Instruktion muss nicht ein Mensch sein. Instruktion kann ein Setting sein, kann eine Aufgabenstellung sein. All das ist direkt instruktional. Das bedeutet nicht, mach, was du denkst, was du willst. Das hat mit Gemeinschaftsschule überhaupt nichts zu tun. Also wir haben ein unglaublich gläsernes, transparentes, klares Leistungssystem, was alle Schüler auch tatsächlich kennen, weil sie es jeden Tag sehen. Also wir haben eine komplette Transparenz. Und das ist hochinstruktiv. Also die Gemeinschaften sind im Prinzip an diesem Hattie-Bild ganz, ganz eng dran. Auf den Lehrer kommt es an, aber es kommt vor allem darauf an, was der Lehrer tut. Und die andere Ebene, wo man sagen kann, auf den Lehrer kommt es an, das ist die wir jetzt unterschreiben, das ist Beziehungsstärke. Ein guter Lehrer muss beziehungsstark agieren können, weil das ist, sagen wir mal, der größte Treibsatz für Lernen ist Beziehungsstärke.
In SWR 2 Tandem sprechen wir heute mit Volker Arns, dem Schulleiter der Hartschule im badischen Durmersheim. Eine Gemeinschaftsschule, Herr Arns, die Sie leiten und wie man hört, aus voller Überzeugung. Heißt es, dem ging in Ihrer Lehrerlaufbahn ein langes Leiden am hergebrachten deutschen Schulsystem voraus?
Ja, das ist nicht ganz falsch. Wer vor der Klasse stand und unterrichtet hat und dieses Gefühl hatte, ich erzähle jetzt gerade, ich sage jetzt einen Satz und ich weiß im Prinzip schon, wer den mitkriegen wird, wen das erreichen wird und auch wen es nicht erreichen wird. Das tut weh und man weiß es vorher als Lehrer. Und es ist aber nur wahnsinnig schwer möglich als One-Man-Show, als Einzelner, dagegen was zu tun. Sondern wenn man sagt, ich will grundständig differenzierten Unterricht bauen für verschiedene Niveaus, dann müssen es Lehrerteams sein. Und das geht nur in der Schule, die sich eine andere Organisationskultur gibt. Also Top-Down ist tot, das geht Top-Down nicht, sondern es muss wir nennen es eine Matrix-Organisation sein, wo es halt Teams, eigenaktive Teams gibt, die in der Schule ganz viele Dinge bewegen.
Also Top-Down heißt, dass alles von oben
kommt. Dass alles von oben kommt und der Schüler, der ist der Chef und der weiß alles und sagt alles, wie alles geht und treibt alle vor sich her, so funktioniert es natürlich nicht. Sondern das ist ein Teambuilding, was ein Netzwerk, ein komplexes, dynamisches Netzwerk, was Leute da bilden drin. Und das ist auch ein bisschen ein Grund dafür, dass man irgendwann sagt, ich verlasse jetzt die Ebene des Lehrers und gehe auf die Ebene des Schulleiters, weil ich einfach denke, da kannst du das umsetzen. Da kann man das dann einfach machen.
Und waren Sie neben der Alltagsarbeit früher auch schon mit Ideen für eine Schule der Zukunft befasst?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns natürlich alle beschäftigt mit den großen Modellen, Hartmut von Hentig und was ist da mit der Bielefelder Laborschule und diese ganzen Geschichten. Ich selber bin Musiker, bin Schlagzeuger, im Musikunterricht immer wieder solche Projekte auch gemacht. Und für mir war immer klar, so ein Schultag, wo alle 45 Minuten ein anderer Lehrer kommt, der jetzt irgendwie die Gefäße füllen will oder sowas, das macht alle völlig wahnsinnig und führt irgendwie zu diesem bildungsbulimischen, ich drücke mir das jetzt geschwind rein und dann spucke ich das wieder zur richtigen Zeit aus. Und wenn ich an der Schulart bin, wo da hoch mit Zukunft gehandelt wird, zum Beispiel jetzt an den Gymnasien oder so, da ist die Note einfach sehr viel wert und weil sie auch sozial funktioniert. An den Hauptschulen, wo ich herkam, ich bin Hauptschulmann, und da funktionieren die Noten nicht so gut. Da ist es für eine 5 auch mal wurscht irgendwie gewesen. Früher, wir haben unsere Schüler nicht mehr deswegen irgendwie dazu bringen können, dass sie was tun, weil sie 5er gekriegt haben. Also das war schon recht früh klar, du musst da was ganz anderes tun. Du musst der Sache einen Wert geben, musst sie wirklich reinholen. Sie müssen zum Manager ihrer eigenen Lernprozesse werden oder so. Und das war Learning by Doing. Das, vieles davon, was wir damals erlebt haben, wir hatten ein tolles Kollegium da in Gernsbau, war im Prinzip das, was wir heute systematisch gefasst haben und auch mit Theorie hinterlegt haben heute.
Vom Philologenverband kam letztes Jahr herbe Kritik an diesem System der Gemeinschaftsschulen. Da waren es vor allem ehemalige Gymnasiallehrer, die an Gemeinschaftsschulen unterrichtet haben, und die hätten sich beschwert, hieß es, da würden Noten beschönigt, um das Leistungsniveau zu heben, und die Leistung lasse nach, weil sich Anstrengungen da eben nicht lohne, oder schwächere Schüler seien auch von zu viel Selbstständigkeit überfordert. Wir müssen jetzt keine Grundsatzdiskussion darüber führen, aber ich wollte es schon ansprechen. Wie gehen Sie mit solcher Kritik um?
Also wir haben natürlich erstmal die Leute reden lassen. Also wir haben ja haufenweise Gymnasialkollegen an den Gemeinschaftsschulen, ich zum Beispiel auch. Und wir haben auf der Internetseite des Gemeinschaftsschulvereins, in dessen Vorstand ich auch bin, haben wir dargestellt einfach, Interviews gemacht mit Leuten, mit Gymnasialkollegen, die auch ganz klar gesagt haben, hey Leute, das ist natürlich Mist, was da erzählt wird. Dass ein Lehrer sich an einer Schule unwohl fühlt, ist okay, aber inwiefern ist das jetzt landesweit eine Nachricht? Dass ein Schulleiter, das war ja konkreter etwas, dass ein Schulleiter sich für Noten der Abschlussjahrgänge interessiert, das ist absolut wichtig und richtig. Jeder Schulleiter, der das nicht tut, macht seinen Job nicht. Dass da jetzt Noten gefaked werden oder sowas, mir ist da kein einziges Beispiel bekannt. Es ist auch nichts hinterlegt worden. Der Philologenverband hat da nichts davon irgendwie hinterlegt mit irgendwelchen Beweisen, ist ja am Schluss irgendwie auch alles anonymisiert. Ich fand es nicht so spannend, was sie gesagt haben. Ich fand spannender die Richtung, aus der die gucken. Fand ich spannend. Wenn der Philologenverband an so einer Stelle jetzt also pünktlich zur Schulanmeldung, der Philologenverband, der in der Regel nur in seinem eigenen Orbit und in seiner eigenen Blase kreist, dann die pünktlich zur Schulanmeldung mal verlässt, um auf irgendeine andere Schulart draufzudreschen, die gerade auch den Alleinvertretungsanspruch der Gymnasien für gymnasiale Bildung ankratzt, denn die Gemeinschaftsschulen machen eben auch gymnasiale Bildung. Das bringt Menschen dann dazu, sich so zu verhalten, und das haben die getan. Und ich habe das erstmal gar nicht so tragisch empfunden. Ich habe erstmal auch gedacht, ach guck an, jetzt haben sie es auch gemerkt, da gibt es noch was anderes. Vielleicht gibt es ja in Baden-Württemberg noch einen anderen Weg zum Abitur. Und das fanden die, glaube ich, nicht so spannend, oder machen die sich Sorgen. Und ich glaube, das war einfach Ausdruck dieser Sorge. Ich nehme diese Philologenverbandsattacke jetzt gar nicht so ernst, ehrlich gesagt.
Wir haben jetzt gehört am Anfang, als wir über Corona gesprochen haben, und vielleicht schließen wir damit ja noch, dass Sie mit Ihrem System und auch mit Ihrer digitalen Vorbereitung ganz gut klarkamen mit diesem individuumsbezogenen Lernansatz in der Krise bisher. Die ist ja noch längst nicht ausgestanden. Was wird denn, denken Sie, im besten Fall bleiben? Also welche Erkenntnisse aus der Krise wird man vielleicht in den Schulalltag danach mitnehmen können?
Also so wie es gesellschaftlich auch ist, mittlerweile ist nicht mehr die Frage, ob Arbeit im Homeoffice geht, ist mittlerweile durch. Das wissen jetzt alle, dass es geht. Und es gibt es bei den Schulen auch, die jetzt Digitalisierungsschritte gemacht haben, die vielleicht Messenger-Kommunikation haben oder die endlich jetzt Lernmanagementsysteme einsetzen. Das hat einen Push einfach nochmal gegeben in die Richtung. Und es wird bleiben. Wir werden Videomeetings weiterhin machen. Es gibt Kollegen, die durchaus auch die Idee haben, dass sie sagen, ich kann auch im regulären Unterricht einfach die Schalter offen lassen, dass Leute, die zu Hause sind, vielleicht mitgehen. Ich glaube, es sind erstmal ganz viele Türen aufgegangen. Und ich glaube, es hat was gezeigt. Die Schulen oder die Kollegen, die Lehrer, die ein hohes Interesse daran hatten, Kinder gut im Lernen zu begleiten, die haben jetzt auch Wege gefunden, das zu tun. Und vielleicht waren es gerade die Schulen auch, die bisher noch nicht so auf dem Schirm hat, dass man Kinder beim Lernen begleiten muss, und zwar bei dem, was ankommt. Also das PDF, was in die Familie geschickt wird per Mail, ist nicht das, was ankommt, sondern der Inhalt. Und die Leute, die vielleicht gedacht haben, dass es das Ausrollen des Stoffes irgendwie ist, die merken jetzt, dass das dann nicht stressfähig ist, also dass das in so einer Phase jetzt nicht reicht. Ich betrachte die Corona-Krise so ein bisschen als Stresstest. Eine gute Chance, mal rechts ranzufahren, anzuhalten, drauf zu gucken und sagen, okay, welche Fragen könnten wir jetzt stellen? Und daher glaube ich gerade, dass alle Systeme, die dazu tendieren, Kinder individuell in den Lernprozessen zu begleiten, dass die gerade eine gute Figur machen. Und vielleicht ist das die Erkenntnis aus dieser Zeit.
Danke, dass Sie in der Sendung waren. SWR 2 Tandem mit Volker Arndt. Moderation Bernd Lechler, die Redaktion hatte Martina Köge. Einen schönen Abend.